Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie geht es weiter nach der Schule? Es muss nicht immer ein Studium sein. Die berufliche Bildung bietet ebenfalls mehr Wert, mehr als Bildungspolitiker jahrelang auf dem Schirm hatten. Um junge Menschen für eine duale Ausbildung und andererseits auch genügend Ausbildungsbetriebe zu gewinnen, wurde heute eine Allianz für Aus- und Weiterbildung unterzeichnet. Darum geht es heute bei uns. Außerdem um die Frage, warum haben so wenig junge Menschen in Deutschland Lust, ein Start-up zu gründen? Eine aktuelle Studie der FH Köln liefert Indikatoren, die den Erfolg von Neugründungen voraussagen sollen. Das und mehr bei Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Schon vor dem Abitur, aber spätestens danach, beginnt die Qual der Wahl. Wirtschaftsinformatik könnte ein Studiengang sein oder Religionspädagogik, Eventmanagement, Medizin, Lehramt oder doch lieber Agrar- und Umweltwissenschaften. Mehr als 19.000 Studiengänge gibt es mittlerweile in Deutschland. Die Zahl muss man sich nochmal vergegenwärtigen. 19.000 unterschiedliche Studiengänge. Wer blickt da noch durch? Hinzu kommen viele Ausbildungsberufe. Auch da werden es immer mehr. Was also tun? Die Abi- und Berufsorientierungsmessen bieten Hilfestellung, unter anderem die Abi Zukunft, die am Wochenende in Osnabrück Station machte. Was bringt's? Das hat sich Susanne Schäfer gefragt und sich unter die Besucher gemischt.
Eine Sporthalle voller Möglichkeiten. An rund 100 Ständen wollen Firmen, Behörden und Hochschulen von sich überzeugen. Es duftet nach Popcorn und Kaffee, es ist wuselig. Dazwischen die Schwestern Elina und Leonie Fischer aus Bohmte.
Ich bin hier, um ein Auslandsjahr wahrscheinlich irgendwie mich zu informieren darüber und ja, zu gucken, was ich mache, wie ich es mache und auch Kontakte zu knüpfen.
Die Abiturientin achtet hier auf der Messe vor allem auf die Angebote der Austausch- und Freiwilligendienste. Bis es mit der Berufswahl wirklich ernst wird, hat sie also noch etwas Zeit. Gott sei Dank, sagt Elina Fischer.
Herauszufinden, was einem Spaß macht und was man das Leben lang machen möchte, setzt einem ein bisschen unter Druck, so finde ich.
Ihre Schwester Leonie ist gerade zurück aus dem Ausland, war anderthalb Jahre Au-pair und muss sich jetzt entscheiden, Studium oder Ausbildung.
Mir fällt es wirklich schwer, weil es so unterschiedliche Möglichkeiten gibt und persönlich gefällt mir dieses Festsetzen nicht so sehr und dass man halt verbindlich mindestens 3 Jahre irgendwo etwas macht, was einem entweder Spaß macht oder auch nicht. Aber eigentlich bin ich ziemlich zuversichtlich, dass ich heute auch weiterkomme und was finde.
Leonie steuert zum Stand einer großen Krankenhauskette. Ein sozialer Beruf im Gesundheitsbereich interessiert sie. Mehr als ein Drittel der Aussteller hier auf der Messe Abi Zukunft sind private Unternehmen. Aber auch der Zoll, Polizei und das Bundeskriminalamt sind vertreten und werden von vielen Besuchern umringt.
Das ist vor ein paar Jahren noch nicht so gewesen und das ist, glaube ich, auch etwas, was die heutige Arbeitswelt widerspiegelt, dass auch junge Leute wieder eher dahin gehen, sicheren Berufshafen zu finden und nicht, ich weiß nicht, was nach 2 Jahren passiert, wenn mein Vertrag ausgelaufen ist.
Sagt José Rodríguez Freitas, Geschäftsführer von JF Messekonzept. Seit 2011 veranstaltet er die Abi-Zukunft. Inzwischen tourt Freitas mit seinem Messekonzept durch ganz Deutschland. Er ist selbst Vater von 2 Töchtern, die gerade ihr Abi gemacht haben.
Es ist sehr, sehr schwer für Eltern, da die richtige Unterstützung zu bieten und da auch aufzupassen, das Kind nicht in die falsche Ecke zu drängen.
Architekturstudentin Jana Ulrich beobachtet an diesem Morgen viele Kinder mit ihren Eltern. Sie ist Studienbotschafterin am Stand der Jade-Hochschule.
Einige Eltern halten sich natürlich im Hintergrund, die lassen dann ihre Kinder schon den Vortritt, aber einige drängen sich auch ziemlich in den Vordergrund und stellen dann viele Fragen, obwohl man sieht, dass die Kinder schon gerne was sagen möchten, rauben die Eltern ein bisschen das Wort und führen das Gespräch.
Bianca Hülsewette macht das anders. Sie steht etwas entfernt vom Stand des Landkreises Osnabrück. Ihre Tochter Hanna hat zwar noch 4 Jahre bis zum Abi, informiert sich da aber gerade über den Beruf Verwaltungswirtin. Ist das auch der Wunschberuf der Mutter?
Wünsche habe ich natürlich, spielen aber keine Rolle. Es muss ja was sein, was ihr Spaß macht. Und ich kann sie nur lenken, um dass sie guckt, ob das, was sie sich vorstellt, auch wirklich ihren Vorstellungen entspricht und dass es keine Traumschlechter sind. Und mein Traum wäre, dass sie nächstes Jahr dann mit Freunden kommt, um sich dann abgenabelt von Mama zu orientieren.
Tochter Hanna Hülsewette kommt mit einem Lächeln aus dem Gespräch beim Landkreis.
Es hat schon neugierig gemacht, also ich hatte sowas noch nie wirklich und einfach mal auch ein paar Infos schon zu sammeln und mal gucken, wo es irgendwann mal hingehen könnte.
Aus der schwierigen Aufgabe, den richtigen Studiengang oder Beruf zu finden, ist längst ein lukrativer Markt geworden. Nicht nur für Messeveranstalter. Antje Busch-Sperveslage berät Kinder und Eltern in halbtägigen Einzelgesprächen für knapp 700 Euro.
Die Information ist sicherlich das A und O. Also es ist immer noch so, dass viel zu wenige Schüler so diese Möglichkeiten auch in Anspruch nehmen, mal einen Tag in die Uni zu gehen zum Beispiel, so ein Schnupperstudium zu machen und sich mal in eine Vorlesung zu setzen.
Die private Studienberaterin hat übrigens beobachtet, viele Eltern geben lieber keine Tipps aus Angst, ihr Kind könnte ihnen die Schuld in die Schuhe schieben, wenn es dann doch der falsche Studiengang war.
Studium oder Berufsausbildung, das ist die große Frage nach dem Schulabschluss. Seit Jahren geht dabei der Trend Richtung Studium. Das ist nur bedingt eine gute Entwicklung, denn die zunehmende Akademisierung hat eine Schattenseite. Die zeigt sich immer deutlicher im Fachkräftemangel. Vor 5 Jahren wurde deshalb ein nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs geschmiedet von Bundesregierung, Spitzenverbänden der Wirtschaft, Gewerkschaften, Ländern und der Bundesagentur für Arbeit. Der Pakt lief Ende 2018 aus. Heute wurde das Nachfolgeprogramm in Berlin unterzeichnet. Claudia van Laak war dabei. Was hat sich denn verändert beim neuen Programm im Vergleich zur Vorgängerversion?
Erst einmal hat sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt verändert und deshalb auch der Pakt. Wir haben ja momentan das Problem, dass wir einerseits unbesetzte Lehrstellen haben. Das waren im letzten Jahr 57.000, das sind nicht wenige. Aber wir haben auch Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Das liegt zum einen an der Branche, das wissen wir. Hotel- und Gaststättenbetriebe haben es schwer, auch Bäcker, die finden keine Azubis. Aber wir haben auch ein regionales Problem. Der Ausbildungsbetrieb ist beispielsweise im Saarland. Die interessierte Frau oder der interessierte Mann wohnt aber in Rheinland-Pfalz. Und die Konsequenz ist, die Jugendlichen sollen mobiler werden, sagt Bundesarbeitsminister Peter Altmaier. Das will man fördern. Und die Bundesländer sollen und wollen zum Beispiel ein preiswertes oder vielleicht sogar kostenloses Azubi-Ticket anbieten.
Wir möchten Sie motivieren, einen Ausbildungsplatz auch fern der Heimat anzunehmen. Wir verbessern und flexibilisieren auch unsere Unterstützungsleistungen durch Einstiegsqualifizierungen, ausbildungsbegleitende Hilfen, assistierte Ausbildung und Teilzeitausbildung. Wir intensivieren für die Betriebe unsere Angebote zur Ausbildungsberatung und wollen insbesondere auch Klein- und Kleinstbetriebe besonders unterstützen.
Und das ist besonders wichtig, weil gerade die kleinen Betriebe sind ein Problem. Sie haben einfach kein Personal, was sich extra um diesen Bereich Ausbildung kümmern kann.
Ein wichtiges Anliegen beim letzten Pakt für Ausbildung und Fachkräftegewinnung war ja die sogenannte assistierte Ausbildung. Damit sollten mehr benachteiligte Menschen eine betriebliche Berufsausbildung innerhalb des dualen Systems erreichen können. War das Programm erfolgreich und wird dieser Teil auch in der neuen Allianz eine wichtige Rolle spielen?
Ja, das war erfolgreich. 10.000 Plätze. Und zur Ergänzung, genau dieses Programm assistierte Ausbildung hilft ja nicht nur den lernschwachen Jugendlichen oder den Jugendlichen, die es schwerer haben. Es hilft auch genau diesen kleinen Betrieben, die ich gerade erwähnt habe. Und die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hanak sagte heute nach der Unterzeichnung der Vereinbarung, diese assistierte Ausbildung sei wirklich ein Erfolg, ein Highlight. Sie soll jetzt ausgebaut werden. Nicht nur Jugendliche ohne Schulabschluss sollen dann Zugang erhalten, auch zum Beispiel diejenigen, die zwar einen Schulabschluss haben, aber in anderen Bereichen Förderbedarf, zum Beispiel, weil ihr Deutsch nicht genug ist. Vielleicht hören wir Elke Hanak vom DGB.
Die assistierte Ausbildung setzt im Grunde an der Achillesferse des dualen Systems an, nämlich zum einen an der sinkenden Ausbildungsbeteiligung vor allem der kleineren Unternehmen und zum anderen an den schlechten Chancen vieler Jugendlicher. Sie ist das einzige Instrument, das Jugendliche und Betriebe unterstützt.
Und dem DGB, dem ist noch ein weiterer Punkt wichtig, dass nämlich deutlich mehr Lehrstellen offen für alle Schulabschlüsse angeboten werden. Das ist derzeit nicht der Fall. Etwa 2 von 3 Ausbildungsplätzen, die sind Jugendlichen mit Abitur oder Realschulabschluss vorbehalten.
Jahrelang lag ja der bildungspolitische Fokus genau auf der Förderung der Hochschulausbildung. Kritiker sprechen da ja auch vom Akademisierungswahn. Wird mit der neuen Allianz jetzt eine Gegenbewegung eingeleitet? Das hört sich fast so an.
Ja, das Pendel ist da schon inzwischen ein wenig zurückgeschlagen. Und das sieht man zum Beispiel an der Bedeutung des Themas Berufsorientierung. Da ist inzwischen Konsens, diese Orientierung, die brauchen nicht nur Haupt- und Realschüler, auch Gymnasiasten. Und der Präsident der Kultusministerkonferenz, Alexander Lorz, er ist ja Kultusminister in Hessen, er hat am Vormittag klargemacht, da gäbe es keine natürlichen Hierarchien. Ein Studium sei eben nicht per se besser als eine Ausbildung. Außerdem sei es wichtig,
dass es auch keine Sackgassen gibt und keine endgültigen Lebensentscheidungen. Das heißt nicht, wenn man sich auf den einen oder anderen Weg begeben hat, dass man dann sozusagen keine andere Möglichkeit mehr hätte, auch auf den anderen Weg einzuschwenken, sondern dass wir hier eine Durchlässigkeit unseres Bildungssystems haben und auch weiter ausbauen werden. Ich nenne nur als Stichworte zum Beispiel auch natürlich die Vergabe der Studienberechtigungen auf der Basis von beruflichen Abschlüssen.
Und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, die hat noch einmal bekräftigt, das Aufstiegs-BAföG, auch als Meister-BAföG bekannt, das soll modernisiert werden und künftig sollen eben mehr Menschen davon profitieren als bislang.
Ein riesiges Paket, Claudia van Laak, vielen Dank zur neuen Allianz für Aus- und Weiterbildung, die eine Lanze bricht für die berufliche Bildung. Vielen Dank nach Berlin. In puncto digitale Innovation sieht es in Deutschland nicht besonders gut aus. Das ist nicht nur ein Gefühl oder ein politisches Dauerthema. Die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat 36 Mitgliedsländer verglichen und Deutschland landete dabei auf Platz 15. Das hängt nicht zuletzt auch mit fehlenden Start-ups zusammen, die ja Innovationen bringen. Nur 5% der Menschen hierzulande gründen ein Unternehmen. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 12,6%. Woran liegt die Zurückhaltung? Das habe ich Professor Kai Bühler gefragt. Er leitet den Studiengang Digital Business Management an der Rheinischen Fachhochschule Köln und er hat eine Studie vorgelegt. Sie besagt, der Erfolg von Startups lässt sich vorhersagen, wie mit einem 4T-Scoring-Modell. Bevor wir darauf eingehen, zurück zur deutschen Müdigkeit bei der Startup-Gründung. Woran liegt's? Hier kommt die Antwort von Professor Kai Bühler.
Ja, also die einfache Erklärung ist sicherlich die gute Wirtschaftslage, muss man sagen. Also ich unterrichte ja bei uns an der Rheinischen Fachhochschule auch das Thema Startup-Management und ich frage da auch immer meine Studenten, wie viele von euch wollen gründen? Und da gehen gerade mal 50%, wenn überhaupt, der Hände hoch. Und das wundert mich auch mal ein bisschen, weil ich mir denke, ja, das Fach heißt ja Startup-Management, aber dennoch, genau, wie gesagt, ist nur die Hälfte interessiert, auch zu gründen. Und ja, die einfache Erklärung ist zum einen die gute Wirtschaftslage. Also viele unserer Studenten haben eben auch schon Jobs. Die Unternehmen wollen eben an diese Digital Natives drankommen. Und dann ist natürlich auch durchaus nachvollziehbar, dass ein junger Mensch, der eben gerade jetzt einen Abschluss gemacht hat, sich zweimal überlegt, ob er jetzt den schwierigen Weg gehen soll, das Startup zu gründen oder ob er eben beim Großkonzern anfängt.
Ja, und wenn wir bei Ihnen hören, dass die Studenten nur zu 50% vorhaben, ein Startup zu gründen in der Gesamtbevölkerung, die im arbeitsfähigen Alter ist, ist das noch ein viel geringerer Prozentsatz, nur 5%. Und von diesen 5% scheitern dann nochmal mehr oder weniger 70%, sagt man.
Richtig, von den 5% scheitern dann nochmal 70%. Das ist durchaus auch, wenn Sie im Unternehmen arbeiten, in Großkonzernen, nur jede 20. Innovationsinvestition rechnet sich am Ende des Tages. Also insofern ist die Scheiterwahrscheinlichkeit von den Startups dann, wenn man es so vergleicht, dann durchaus im Rahmen. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Faktoren, um das eben hoffentlich auch weiter reduzieren zu können. Und da arbeiten wir ja dran, unter anderem eben jetzt mit dieser Studie, um eben auch aufzeigen zu können, was sind Optimierungspotenziale, wo kann man sich als einzelner Startup-Gründer noch verbessern.
Und dazu haben Sie ja Ihre Studie durchgeführt, über die wir reden wollen. Sie haben ein 4T-Modell entwickelt, 4T für Team, steht das, Traction, Tech und Product und Timing.
Ja, das sind so die einzelnen Kategorien, die wir da abgefragt haben und was wir gesehen haben, warum sie eben entscheidend sind, weil wir haben sie korreliert mit dem Unternehmenserfolg der Startups. Also wir hatten 130 Startups befragt und wir haben dann tatsächlich eine positive Korrelation gesehen zwischen 4T und der Steigerung des Unternehmenswerts.
Gehen wir doch mal die 4Ts durch und starten wir beim Team. Was ist da wichtig, damit ein Startup erfolgreich ist?
Beim Team ist es tatsächlich ausschlaggebend oder zumindest förderlich für eine Gründung, wenn das Team sich zusammensetzt aus komplementären Kompetenzen der Gründer. Also in anderen Worten, dass man vielleicht einen BWLer hat, einen Techniker, einen Designer. Das ist so quasi das Dreamteam, gerade wenn es um App-Entwicklung geht. Und ein anderer wichtiger Faktor, den wir gesehen haben, ist Berufserfahrung. Und eben ganz wichtig auch die sogenannte Diversität, also das heißt ein komplementäres Gründerteam mit verschiedenen Fachkompetenzen aus unterschiedlichen Bereichen.
Wie wichtig sind, wenn wir gerade schon beim Team und der Ausbildung sind, wie wichtig sind da Fortbildungen, möglicherweise Seminare zur Gründung, Gründungsfachkenntnisse, die man sich aneignet, bevor man gründet?
Ja, gute Frage. Also zum einen, wie baue ich ein Produkt, aber dann, wie bringe ich es auch in den Markt hinein? Wie kann ich eben entsprechende Online-Optimierung vornehmen? Das sind Themenstellungen, wo wir gesehen haben, Fachkompetenz zu besitzen ist ein wichtiger Faktor. Und wenn sie eben noch nicht vorhanden ist, dann kann ich nur empfehlen, sich diese Kompetenzen zumindest, wie Sie sagten, beispielsweise in Weiterbildungs-, Fortbildungsmaßnahmen anzueignen.
Wenn wir jetzt nochmal die anderen T's uns anschauen, also Traction, Tech und Product und Timing, wie sieht es da aus? Worauf kommt es genau an?
Bei diesen 4 T's, die eben Erfolg vorhersehen könnten von Startups. Wir hatten gerade über das Team gesprochen, also was ist wichtig beim Team. Traction sind eben Fragen, also es geht hier um Selbsteinschätzung der Startups, sind eben Fragen, wie viel hat das Startup schon erreicht mit wenig Mitteleinsatz? Und das fragt so ein bisschen die Kreativität ab. Denn interessanterweise sind nicht unbedingt die Höhe der Finanzmittel entscheidend, sondern eher, wie man damit umgeht. Also in anderen Worten, es gibt auch eine ganze Reihe von Fallstudien, die eben zeigen, dass eben auch Startups, die weniger Kapital hatten als Wettbewerber, trotzdem am Ende erfolgreicher waren. Und eine Variable ist eben hier Traction. Also das heißt, wie viel kann man mit wenig erreichen? Also die Kreativität der Gründer, eben Kanäle zu finden, die Nutzer befriedigen mit den Produkten, mit den Services und eben entsprechend das auszubauen. Also das ist so die Kategorie Traction und die haben wir eben getestet. Jede Kategorie haben wir über 5 Fragen abgefragt. Bei Tech und Product geht es eben um auch die Vision und die Umsetzung. Das heißt, wie wird das Produkt, die Geschäftsidee in den Markt gebracht und wie wird es eben entsprechend implementiert. Und beim Timing haben wir Fragen auch zur Viralität gestellt. Also beispielsweise gibt es mehr Weiterempfehlungen pro Bestellung als eigentliche Bestellung. Das kann so eine Indikation sein. Daraus haben wir dann eben auch erfüllen können, wie weit das Unternehmen in puncto Timing fortgeschritten ist und ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist.
Gibt es denn als solches auch ein richtiges Timing für das Gründen eines Startups für den Gründer?
Mit der beste Zeitpunkt zu gründen ist tatsächlich direkt nach dem Studium. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Gründerstipendien, die angeboten werden, zum Beispiel in NRW ein Gründerstipendium für Absolventen von Fachhochschulen und Universitäten zu gründen. Und das ist sicherlich ein guter Zeitpunkt und die Unternehmen warten die auch weiterhin auf einen. Also wenn man mal gegründet hat und 1-2 Jahre im Startup gearbeitet hat, es ist nicht mehr so schlimm zu scheitern. Und in den USA, vielleicht da nochmal der Vergleich, Scheitern gehört dazu mittlerweile und das setzt man auch auf seinen Lebenslauf. Das ist quasi schon auf der Bucketlist, also das, was man mal gemacht haben muss.
Das heißt, heutzutage ist Scheitern im Berufsleben sogar wichtig?
Es ist insofern wichtig, dass man die Erfahrungen gesammelt hat, richtig. Und die Denke, auch gerade in den USA, ist ja, Mensch, wenn der die Erfahrung woanders gesammelt hat und ist damit gescheitert, dann wird er das hoffentlich nicht bei mir tun. Und damit spare ich wiederum Geld. Also insofern stelle ich lieber Leute ein, die eben auch entsprechende Erfahrungen schon mal gesammelt haben.
Keine Angst vorm Scheitern. Professor Kai Bühler von der Rheinischen Fachhochschule in Köln will mehr junge Menschen motivieren, ein Startup zu gründen. Die Ergebnisse seiner aktuellen Studie, über die wir gerade gesprochen haben, sollen dabei helfen. Ein Startup, das erst seit kurzem online ist, nennt sich Superheldin. Ob es letztlich erfolgreich sein wird, muss ich noch zeigen. Die Zielgruppe, die das Portal anspricht, jedenfalls ist riesengroß, denn Superheldin ist eine Jobbörse speziell für Mütter. Nach der Elternzeit wollen viele wieder arbeiten, am besten familienverträglich. Häufig nehmen sie deshalb eine Stelle an, bei der sie anderen zuarbeiten oder weniger Verantwortung haben als vor der Elternzeit. Ein Missstand, den die Start-up-Gründerin Sandra Westermann mit ihrem Portal lösen will. Burkhard Schäfers hat sich angeschaut, ob die Idee aufgeht.
Ein Spielplatz an der Münchner Reichenbachbrücke. Es ist früher Nachmittag und Katharina Bartelmann ist mit ihrer 5-jährigen Tochter da. Die Personalmanagerin ist gerade in Elternzeit. Auf dem Weg von der Wippe zur Schaukel erzählt sie davon, wie mühsam es sein kann, eine anspruchsvolle Stelle zu finden, die noch Zeit für ihre beiden Töchter lässt.
Ich fand es schwierig, da wenig wirklich interessante Stellen leider in Teilzeit ausgeschrieben sind, was sehr schade ist, weil das mindestens auch genauso gut in Teilzeit zu machen ist.
Projekte leiten, mit Kunden verhandeln, Finanzen verantworten, für solche Aufgaben wollen viele Unternehmen Vollzeitkräfte. Eltern, die weniger als 40 Stunden arbeiten, fallen durchs Raster. Unter manchen Vorgesetzten gelten Mütter auch deshalb als weniger leistungsfähig, weil sie gelegentlich mit den kranken Kindern zu Hause bleiben müssen. Katharina Bartelmann widerspricht.
In der Regel schleppt man sich wahrscheinlich als Mutter, die mal wegen einem kranken Kind zu Hause bleibt, wirklich noch mit der Erkältung ins Büro, während andere sich schon krank melden würden. Und in meinem Job war es möglich, dass ich auch ganz gut Zeiten nachholen konnte. Ja, ich habe viel abends gearbeitet. Ich glaube einfach, dass die Motivation der Mütter häufig so viel höher ist, weil sie immer noch glauben, sie müssen sich extra beweisen.
Was jungen, qualifizierten Müttern und auch Vätern entgegenkommt, ist der Fachkräftemangel. Viele Firmen haben Mühe, offene Stellen zu besetzen. Hier kommt Sandra Westermann ins Spiel. Die 39-jährige Münchnerin hat eine auf Mütter spezialisierte Stellenbörse gegründet.
Eine familienfreundliche Firma ist eine Firma, die ihren Mitarbeitern Flexibilität bietet, die nicht sagt von 9 bis 6, sondern vielleicht von 9 bis 12 bist du im Büro und danach kannst du remote arbeiten. Es muss einfach individuell entschieden werden, welches Arbeitsmodell passt zu dem Mitarbeiter oder zu einem anderen.
Vor 3 Monaten ging ihr Jobportal Superheldin online. Gesucht werden darauf gerade eine Teamleiterin Unternehmenskommunikation, ein Creative Director oder, Zitat, Juristen für eine tolle Kanzlei in Hamburg. Viele der Firmen bieten unbefristete Verträge in wahlweise Teil- oder Vollzeit. Als Bonbon kommen bei manchen längere Ferienzeiten und Kinderbetreuung im Haus obendrauf. Wie aber garantiert Westermann, dass das nicht nur leere Versprechen sind?
Wir werden jetzt ein Gütesiegel einführen, ein Superheldin-Gütesiegel. Das bedeutet, die Unternehmen, die sich bei uns registrieren, die müssen ein gewisses Auswahlverfahren durchlaufen, ganz einfach mit Checkboxen und sagen, was macht sie familienfreundlich. Und je mehr Checkboxen sie haben, desto familienfreundlicher sind sie. Und das wird dann auch auf der Seite präsentiert.
Sandra Westermann will mit ihrem Start-up 2 Probleme lösen. Das der jobsuchenden Mütter bzw. aller Menschen, die flexibel arbeiten wollen. Und das von Unternehmen, die oft lange nach geeigneten Mitarbeitern suchen. Gerade ist die Gründerin mit ihren 2 Kollegen dabei, die Social-Media-Strategie von Superheldin weiterzuentwickeln.
Also was ich total wichtig finde jetzt beim neuen Konzept ist, dass wir auch die Mütter mal vorstellen.
Ja, total.
Schon jetzt, wenige Wochen nach dem Start, hat das Jobportal pro Monat mehrere 10.000 Zugriffe. Außerdem tausende Facebook- und Instagram-Kontakte. Westermann ist vollauf damit beschäftigt, Stellenanzeigen zu akquirieren, ein bezahlbares Büro zu finden und einen strategischen Investor. Was sie deshalb noch nicht weiß, ob erste Bewerbungen erfolgreich waren. Zumindest aber gibt es positive Rückmeldungen von Seiten der Unternehmen. Jens Bielmann von Coca-Cola erklärt, warum seine Firma neben den großen Portalen auch bei Superheldin inseriert.
Für uns ist es extrem wichtig, dass wir die Menschen gezielt ansprechen, weil wir auch aus der Vergangenheit gelernt haben, dass gerade diese Zielgruppe junge Mütter und Väter auch gezielt angesprochen werden muss oder möchte. Und was für uns ausschlaggebend ist, ist dieses Thema Vielfalt, Diversity. Das bestätigen ja auch ganz viele Studien, dass diverse Teams erfolgreicher sind.
Deshalb bietet das Getränkeunternehmen sogar Ausbildungsstellen in Teilzeit an. All das erfordert von Firmen mehr Beweglichkeit, Abschied von alten Strukturen und Arbeitsabläufen.
Ja, und damit geht Campus und Karriere schon wieder zu Ende. Ich bin Thekla Jahn und mache den Platz am Mikrofon frei für die Kollegen von Corso Kunst und Pop, die gleich nach den Nachrichten hier an den Start gehen.